Die Ignoranz gegenüber Menschen ist ein Treiber von schlechten Beziehungen, wie die Ignoranz gegenüber der Wissenschaft aber ein Treiber von Mythen sein kann. Das klären wir in diesem Podcast. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei Intradental, dem Podcast, der für Ihre Praxis Wissenschaft heute wieder an einem Donnerstagnachmittag hier bei uns im Ormed-Institut an der Uni Wittenherdecke zusammen mit dir, lieber Peter Gengler.
Ja, und ich finde das richtig gut und ich freue mich auch drauf. Und wir haben uns auch ein sehr einfaches Thema überlegt, einen sehr durchschlagenden Titel dafür gefunden und wollen uns eigentlich nur mit einer einzigen Substanz an einem einzigen Gewebe auseinandersetzen.
Ja, ich weiß noch gar nicht genau, was du dir für ein Thema ausgesucht hast, weil normalerweise schlage ich das immer vor, aber heute hast du mich überrascht.
Aha, okay. Also, warum Ignoranz zu unausrottbaren Mythen führt? Mhm. Das Calciumhydroxid.
Ja.
Ausrufezeichen, Fragezeichen.
Ja. Und wahrscheinlich, wenn du dir das Thema Calciumhydroxid ausgesucht hast, dann meinst du nicht im Rahmen einer medikamentösen Einlage im Wurzelkanal. Auch da gibt es ja viele Mythen. Aber du meinst wahrscheinlich die Überkappung der Pulpa. Das waren ja deine großen Forschungsarbeiten gewesen in den 60er Jahren. 60er Jahren und 70er Jahren noch? Oder vorwiegend in den 60ern?
Ja. Na, bis in die 90er Jahre, in die Uni Wittenherdecke hinein. Zusammen mit Max Planck haben wir immer noch am Pulpaschutz gearbeitet, ja, und im Tiermodell gearbeitet und vitalmikroskopisch gearbeitet, mhm, zusammen mit Peters und anderen Doktoranden, wo bemerkenswerte Arbeiten, mhm, entstanden sind. Also wir haben das Thema eigentlich nie aufgegeben und eigentlich kann man es auch gar nicht aufgeben, weil wir gehen ja vielleicht von einer einzigen Fragestellung aus, was schützt eine ungeschützte Pulpa, wenn der Dentinmantel zu dünn, mhm, oder gar an einer Stelle perforiert worden ist. Mhm. Und was passiert im Prinzip am jugendlichen bleibenden Zahn und was passiert am Senioren- oder senilen Zahn im Prinzip, wenn mehr oder minder eine Dentinsklerose vorliegt. Vielmehr interessiert uns aber natürlich auch noch die Frage, wenn ich eine Pulpa-Entzündung habe und einen Pulpaschutz immer noch durchführen will und die Entzündung als reversibel einschätze, was passiert dann eigentlich? Und insofern muss man vielleicht ein paar Grundsatzfragen am Anfang stellen. Also ich denke mal, jeder gute Zahnarzt auf dieser Welt und jeder akademisch gebildete Zahnarzt in jedem Land auf dieser Welt hat in seiner Ausbildung in der oralen Pathologie die Entzündungskaskade am Bindegewebe erlebt und dargestellt bekommen und verinnerlicht und weiß damit umzugehen. So, das ist die erste Schlussfolgerung. Also die Pulpa ist ja ein ganz normales Bindegewebe. Wir brauchen damit nicht wahnsinnig viel mit Stammzellen und so hineingeheimnissen. Sie entsteht aus im Prinzip hybriden Stammzellen ursprünglich, also endothelial und mesodermalen Charakters, ganz im Anfang im Prinzip der Zahnentwicklung, also noch intraoral und natürlich dann letzten Endes auch bis die ersten Zähne durchbrechen. Diese Doppelbindung an im Prinzip epithelial induziertes Bindegewebe endet natürlich mit dem Durchbruch der Zähne allerspätestens, meistens schon wahrscheinlich kurz nach der Geburt, weil im Prinzip der Ausbildungs- und der Mechanismus der Zahnentwicklung damit eigentlich vom embryonalen Grundsatz her abgeschlossen ist. Also es ist ein normales Bindegewebe, es entzündet sich ganz normal. Die Entzündung geht über die Ausbreitung in den entsprechenden Gefäßsystemen, also den Mikro, System und der Makroangioarchitektur, also diese wunderbare Aufzweigung in den unterschiedlichen Pulpa-Abschnitten. Und insofern geht es ja darum, wie geht man therapeutisch eben mit dem Zahnschmerz, der aus der Entzündung resultiert, mit dem Pulpa-Schutz, also bei einer Überkappung der Pulpa, wie geht man damit um? Erster Grundsatz. Also wir reden eigentlich über ein simples System, was sehr gut verständlich ist und was wir alle sehr gut auch begriffen haben.
Ja, da muss ich auch schon wieder einhaken. Ich glaube, das ist wieder ein Mythos, dem du unterliegst. Also ich glaube, weil du dich das ganze Leben damit beschäftigt hast, denkst du, dass, also wenn du mit wir meinst, dann meinst du wir, also uns beide, oder meinst du dann wir die Zahnärzteschaft?
Wenn ich von wir spreche, meine ich die Zahnärzteschaft.
Genau.
Weil im Prinzip, Herrgott nochmal, ich meine, es geht nicht um irgendwo den letzten molekularbiologischen Geheimgang, den im Prinzip eine Tumorentwicklung nach modernen Auffassung nimmt oder nicht nimmt. Es geht nicht um im Prinzip die letzten mikrobiologischen Feinheiten, die im Virenbeteiligung im Prinzip an der Entzündung diskutiert oder eben auch nicht diskutiert. Es geht ganz einfach um die ganz normale Entzündungskaskade in einem Bindegewebe, die wir übrigens an jedem Fingerglied erleben, die wir an jeder anderen Wunde irgendwo an unserem Körper erleben, den wir bei einer Gastritis erleben, den wir bei jedem postoperativen Eingriff im Prinzip in der Heilungsphase erleben, etc. etc. Also das ist das Normalste und das Simpelste von der Welt. Und das, denke ich, beherrschen wir alle gut.
Einwand, Peter. Mit einem Fallbeispiel und dann mit meiner Erfahrung aus einer reinen Endopraxis. Ja? Das heißt, wir behandeln ja dann eben genau diese Folgen der Missachtung von dem, was du gerade gesagt hast. Eine junge ZFA kriegt ihre erste Krone und das ist eine richtig gute Praxis, in der sie dort arbeitet und ist. Das ist ein oberer Zahn 1,6, der hat eine etwas ausgedehntere Karies, sie ist sonst relativ kariesresistent und einfach aus biomechanischen Gründen wird dann die Entscheidung getroffen, der Zahn sollte überkront werden. Nach der Präparation mit dem Provi ist der Zahn noch so ein bisschen stärker empfindlich und dann wird entschieden, die Krone provisorisch einzusetzen, ja, bis sich das Ganze beruhigt. Was es nicht tut. Also es ist mal ein bisschen schwächer und dann wird es aber wieder stärker. Dann wird halt nochmal die Krone abgenommen und dann wird Ledermix reingesetzt in die Krone, dann wird es nochmal eingesetzt. Dann ist es erstmal wieder ein bisschen besser und dann ist es wieder ein bisschen schlechter. Und irgendwann ist es halt dann so, dass der Zahn sich entscheidet, die Grätsche zu machen und es entwickelt sich eine richtig akute Pulpitis. Zahn wird trepaniert, natürlich ohne die Krone. Und ein Instrument wird frakturiert in der mesiobukalen Wurzel. Warum wird das dort frakturiert? Weil sie hatte den großen Kariesdefekt von mesial. Entsprechend war die Krone so stark mesial präpariert, weil da diese riesige Aufbaufüllung war, dass überhaupt gar kein Platz war, ohne Krone einen geradlinigen Zugang zu schaffen. Weil sonst würde man ja diese Wand weghaben. Deshalb wurde mittig diese Krone präpariert und es war kein ausreichender Zugang da und es kam zur Instrumentenfraktur. Ja, ich habe sie dann gefragt, warum... Ach so, ja genau, weswegen ich drauf komme. Ich habe ihr gesagt, also ich habe die Krone dann abgenommen, habe mir den Restzahn angeschaut, habe der Patientin gesagt, also diesen Zahn behandle ich nicht endodontisch, ohne dass ich die Krone vorher fest eingesetzt habe. Weil das sonst gar nicht geht. Also A ist die mikrobiologische Barrierefunktion ja gar nicht da, aber auch der Schutz vor der Fraktur. Weil ich muss halt die mesiale Wand der Präparation stilllegen, um geradlinig reinzukommen. Erst recht, wo jetzt die Instrumentenentfernung ansteht. Also vorher hätten wir das vielleicht mit der Methode, mit den Tunetomy-Fallen, die wir veröffentlicht haben, auch mit einem nicht geradlinigen Zugang in der Primärbehandlung geschafft. Aber jetzt war es nun mal schon dann... eigentlich eine Revisionstherapie und die apikale Aufhellung war auch schon da. Vorher war es eine Vitalextirpation. Ja, und dann habe ich ihr gesagt, also wenn Sie unbedingt die Krone intakt haben wollen, dann mache ich Ihnen jetzt eine Kopie davon und mache ein Provisorium, ein Langzeitprovisorium, was dann aber auch fest eingesetzt sein muss, weil das muss ich dann trepanieren. Habe ihr aber gesagt, das ist die schlechtere Lösung, weil die Wand wird dann weg sein, mesial. Und dann hat sie gesagt, ja, leuchtet dir alles total ein? Ja. Dann habe ich die Krone fest eingesetzt und dann trepaniert. Und du wirst da sicher auch, verziehst ja jetzt schon die Augenbrauen, hätte man sie damals fest eingesetzt, hätte die Pulpa ja noch eine Chance gehabt. Ja. Also bei der partiellen Pulpitis nach der Präparation dann fest eingesetzt mit einem entsprechenden biokompatiblen Zement, hätte sie sich dann einmal beruhigt und wäre ruhig geblieben. Aber durch dieses ständige Hin und Her hatte sie ja dann eigentlich irgendwann keine Chance mehr.
Ja, völlig klar. Ja, logisch.
Also, und das ist eine Sache, die ich ganz, ganz regelmäßig, mit der ich ganz regelmäßig zu tun habe. Ja, da vielleicht auch der Rat an die Kolleginnen und Kollegen. Also nichts ist schützenswerter als das biologische Gewebe und nichts ist ersetzbarer als das Künstliche, also die Füllung oder die Krone. Und gerade in Zeiten von CAD/CAM, wo diese Kronen mehr oder weniger aus dem Drucker rausfallen, ja, ist es ja ein leichtes, die Krone fest einzusetzen. Und wenn die trepaniert wird und sie ordentlich gemacht ist, dann kann sie ja erstmal auch bleiben, weil mit den Composite-Restaurationen von Oclusal ist die Krone ja dann auch versiegelt. Genau.
Aber hier ist ja auch die Frage dann im Prinzip, woraus besteht denn überhaupt die Krone, über welches Material sprechen wir denn und über welchen Preis, den es kostet im Sinne von Substanzverlust, aber natürlich auch Preis im Prinzip, dass es einen realen wirtschaftlichen Preis hat, etc. etc. Also du hast schon völlig recht, dass vielleicht ganz simple Dinge und das ist ja eigentlich unser Ausgangspunkt, letzten Endes doch Mythen sind, also einer dieser wunderbaren Mythen. Ich hätte auch natürlich nach dem Doppelpunkt, warum Ignoranz zu unausrottbaren Mythen führt, da war ja ein Doppelpunkt, und dann habe ich gesagt Calciumhydroxid. Ich hätte hier wunderbar genauso auch Ledermix reinmachen können. Mhm. Also Ledermix ist ja genauso einer der großen Mythen, die nie bestätigt worden sind, aber die immer wieder angewendet werden. Und vor allen Dingen bei einer initialen Pulpitis, die vielleicht sogar noch reversibel gewesen wäre, wenn ich es dann definitiv erstmal versorgt hätte, eben letzten Endes dann bis zum Untergang der Pulpa geführt haben. Damit nochmal zurück, warum wir solchen Mythen aufgesessen sind. Und ich bleibe natürlich dabei, ich gehe wirklich davon aus, ein akademisch gebildeter Zahnarzt hat ein Grundwissen an oraler Pathologie und dazu gehört die Entzündungslehre. Da beißt bei mir die Maus oder eher bei mir noch die Ratte keinen Faden ab, um das so deutlich zu sagen. Damit zurück zum Calciumhydroxid. Was ist daran eigentlich mythisch? Na, erstmal gar nichts. Im Prinzip der biologisch orientierte, zahnärztlich ausgebildete Student der Würzburger Universität, Hermann, bekommt die Aufgabenstellung einer Promotion, schreibt die Promotion auf Luftpostpapier, was für die damalige Zeit, also Anfang der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts, im Prinzip ja schon ungewöhnlich war. Also man schrieb eigentlich und druckte sogar die Promotion. Also mein Vater hatte eine Promotion in der gleichen Stadt, also in Würzburg, abgeschlossen. In den 30er Jahren, das war in einer gedruckten Broschüre, die letzten Endes bei mir heute immer noch in Ehren gehalten wird in meiner Promotionsbibliothek. Gut, aber er nahm im Prinzip eben das Luftpostpapier, das konnte man wunderbar gut kopieren, indem man 6, 7, 8 Durchschläge in die Schreibmaschine reinpackte. Und dann kam am 7. oder 8. Durchschlag immer noch etwas raus. Das heißt, die 7 Pflichtexemplare waren damit
schon gratis kopiert. Gegeben.
Wenn man durch die Promotion durchging, die natürlich in der Universitätsbibliothek Würzburg auch heute wieder liegt, die ich mir ausgeborgt hatte, dann fand man auf der einen oder anderen Seite eben auch einen Rotweinfleck. Das heißt also, Hermann hat sicher dann eben auch am Abend beim Korrekturlesen im Prinzip einen guten fränkischen Rotwein auf dem Tisch gehabt. Und dann ist natürlich, und das ist unauslöschlich in Luftpostpapier, natürlich ein Rotweinfleck dabei entstanden. Macht die Arbeit ausgesprochen sympathisch. Und er hat nichts anderes nachgewiesen, jetzt bin ich doch wieder beim Wurzelkanal, als dass, wenn ich eine hochbasische Substanz mit einem pH weit über 10, also 12 bis 13 etwa, in den Wurzelkanal als Suspension einbringe, dann hat das eine antibakterielle Wirkung. Und das hat er dann nachgewiesen in unendlich vielen Fällen, dass das als Zwischeneinlage tatsächlich gewirkt hat. Da ging es nicht mehr um die Entzündung, jedenfalls die Pulpa war ja weg. Mhm. Es ging nicht um die apikale Parodontitis. Das hatten die Zähne in der Regel noch gar nicht, sondern es ging um die Zwischeneinlage, war die erfolgreich oder nicht. Sehr schnell und spätestens Mitte der 20er Jahre entstand ja dann, immer noch logischerweise zu Lebzeiten von Hermann, worauf er mitunter auch respondierte, mitunter sogar sehr harsch, weil er im Prinzip sich total unverstanden fühlte. Der Streit ätzt oder ätzt doch nicht. Langsam kam man im Prinzip auf die Idee, eigentlich könnte man damit ja letzten Endes auch eine Wunde überkappen. Und damit war eigentlich, wenn man so will, nach der Promotion und am Rande der Promotion, aber ausgelöst durch eine im Prinzip, wenn man so will, fehlgeleitete, aber rotweingetränkte Promotion auf der einen Seite und ihre Reaktivität auf der anderen Seite, kam der tatsächliche Wirkungsmechanismus von Calciumhydroxid richtig zum Tragen. Und der war folgender. Es ist eine Substanz, die sich im Prinzip eben mit einem pH präsentiert, sagen wir von 12,5, und mit dem CO2 der Umgebung, also aus der Wunde zum Beispiel oder aus der Luft, im Prinzip ganz schnell in Calciumcarbonat umwandelt. Und Calciumcarbonat ist eine völlig neutral wirkende Substanz. Das heißt, man hatte tatsächlich ein unikales chemisches Reaktionsvermögen von genialer Einfachheit in der Hand. Ich habe etwas, was tatsächlich ätzt, was tatsächlich einen quasi Ätzschorf bildet an einer Wunde, also der Pulpa zum Beispiel oder auch an jeder anderen Hautwunde. Und letzten Endes aber dann als normale, neutrale Substanz einfach da liegen bleibt und nichts mehr tut. Also im Prinzip ein idealer Verband, der erstmal eine bestimmte antibakterielle Wirkung mit der Auslösung einer ganz lokalen, ganz oberflächlichen Nekrose hat. Und nachdem die ausgelöst ist, neutral geworden ist, selbst, also das Calciumhydroxid, und im Prinzip völlig, völlig biokompatibel mit höchstmöglicher Biokompatibilität dort auf der Pulpa liegt. Um jetzt eine ganz, ganz lange Story extrem kurz zu machen, darauf haben sich alle berühmten Wissenschaftler im Prinzip der Nachfolgezeit, also vielleicht beginnend mit Ulla Schröder aus Göteborg, mit Kara Langeland schon damals dann in den USA, Stehler in Deutschland, noch in Münster damals, letzten Endes natürlich auch der Regensburger Schule, Gottfried Schmalz, im Prinzip auf das Calciumhydroxid gestürzt und es auch an allen sinnvollen, in der Regel omnivoren Tieren oder Nagetieren im Prinzip untersucht, also an Ratten, an Schweinen natürlich, an Affen und an anderen Mäusen zum Teil eben auch. So, und dann kam... Und in, sagen wir mal, unsere Schule war dann im Wesentlichen eben mit der Fetalmikroskopie. Also wir haben dann überwiegend an Ratten und an Schweinen gearbeitet. Wenn es um die langfristige Untersuchung ging, dann waren das natürlich SPF-Schweine. Wenn es um die kurzfristige vetalmikroskopische Untersuchung ging, dann waren das natürlich die Ratten und die Rattenschneidezähne, die dann bis zu 10 Tagen etwa nachkontrolliert werden konnten durch ihren Wachstum dann. War die Untersuchungszeit begrenzt. Und man sah tatsächlich wiederholt und immer wieder und man sah niemals irgendetwas anderes und es gab überhaupt noch keinen Mythos, außer dass es eben tatsächlich an einer Wunde wirksam ist, dass es biokompatibel wird und von Calciumhydroxid auf das Calciumcarbonat umgesetzt wird durch das CO2, was es dann aufnehmen konnte. Also eine normale chemische Reaktion. und damit aber natürlich Wunder tat. Und im Prinzip die Vitalmikroskopie, dann spielt dann André Schröder aus der Schweiz auch wieder eine große Rolle, die Vitalerhaltung der Pulpa und die sogenannte Pulpa-Vitaltherapie basiert im Prinzip genau auf diesem Mechanismus. Soweit, so gut. Dann kam die Entwicklung der Kunststoffe auf. Ungefähr um die 1948, 49er, Anfang 50er Jahre. Also das ist dann 30 Jahre nach der Einführung von Calciumhydroxid in die zahnärztliche Praxis gewesen, kam plötzlich das Dicle auf. Mhm. Und plötzlich gab es dann nur noch Dicle. Mhm. Weil das war ja ideal. Es war also das Calciumhydroxid mit seiner Wunderwirkung eingepackt in einen Kunststoff, in dem es überhaupt nicht mehr wirksam war, überhaupt nicht wirken konnte. Und auf jeder Wunde im Prinzip blieb natürlich der Dicle Kunststoff und überhaupt kein Calciumhydroxid. Und das regt mich heute noch auf, wenn ich daran denke, dass letzten Endes das MTE, auf das ich am Schluss nochmal eingehe, bis in die heutigen Tage immer mit dem Calciumhydroxid verglichen wurde, aber nie mit dem richtigen Calciumhydroxid, sondern mit Dicle, also mit Calciumhydroxid eingepackt in einen Kunststoff.
Mit dem wirkungslosen.
Der völlig wirkungslos, wobei der Kunststoff selbst natürlich durchaus eine zytotoxische Wirkung hat, die er nur nicht verliert, sondern die er im Prinzip eben besonders langfristig erhält. Insofern frage ich mich jetzt tatsächlich auch heute, indem ich dann eben zwischendurch lese, dass es andere gibt, die MTE eben auch in Kunststoff einpacken und dann sagen, das diffundiert natürlich durch jedes Bonding hindurch und natürlich auch aus dem eigenen Kunststoff, in dem es eingepackt ist, und heilt die Pulpa. Mhm. Wobei dann auch jemand, der von Heilung spricht, müsste ja dann auch zumindest mal in der oralen Pathologie gehört haben, was Heilung heißt und was das bedeutet und welche zelluläre Regeneration damit eigentlich verbunden ist. Und insofern kommt also, und das ist die Ignoranz, wenn ich alles, was im Prinzip, sagen wir mal, in der Weltentwicklung, jetzt in der kleinen Zahnheilkunde, mal als wissenschaftliche Werte im Prinzip bei einer einzelnen Substanz, über die wir heute Abend reden, untersucht, publiziert, gesprochen, in Fortbildung vorgetragen. Letzten Endes zwei große Berliner Traditionsfirmen, von denen eine bis heute immer noch überlebt hat, produzieren oder begannen mit der Produktion von Calciumhydroxid und leben mit der Calciumhydroxid-Produktion und Verkauf eben auch heute noch. Und trotzdem gibt es eben beim Pulpaschutz im Prinzip eigentlich fast zuerst, ja, da nimmt man Calciumhydroxid. Und da das natürlich ordentlich halten muss, nimmt man das in einer klebrigen Form, also in den unterschiedlichen, einschließlich Dicle, gibt es ja heute auch immer noch, und nimmt das in die profunde Karies und schafft im Prinzip den Platz, wo sonst eine normale Pulpaschutzunterfüllung riesigen Platz haben könnte, schafft diesen Platz erstmal weg mit etwas, was wirkungslos ist. Letzten Endes selbst, aber wie jeder Kunststoff logischerweise natürlich
von negativer Wirkung.
negative Auswirkung hat.
So. Naja, jetzt muss ich mal einfach den Einwand reinschmeißen. Es schädigt die Pulpa weniger als das Bonding direkt.
Ja.
Und deshalb kann man das als Pulpaschutz nennen, wenn man nichts anderes kennt oder hat. Ja, dann, dass du mal einfach die Sachen nimmst, wie tickt ein Praktiker, ja, der denkt sich, okay, wenn ich jetzt eine Restentin, wenn die Pulpa da schon quasi rötlich durchschimmert, ja, und ich ätze das jetzt auch noch mit Phosphorsäure, ja, dann ist sie vielleicht schon alleine durch die Ätzung auf, ja, dann ist nach der Ätzung vielleicht schon die Blutung aus der Pulpa da. Nee, dann mache ich doch lieber das Dicle drauf, ja, weil wenn ich direkt das Bonding drauf mache, dann habe ich die Pulpa eine große Untergarantie. Und so ist das Dicle auf jeden Fall, und da wirst du mir recht geben, weniger toxisch als das Dicle. Aber Die Ironie ist ja die, dass auch Calciumhydroxid in seiner reinen Form ungeeignet wäre in diesem Zustand einer geschlossenen Pulpa. Das ist eigentlich ja die Doppelironie. Und für eine Pulpa aperta hat man das Diacyl hoffentlich nicht benutzt, sondern das war ein reines Unterfüllungsmaterial und nicht für eine Pulpa aperta Behandlung zugelassen und überhaupt beabsichtigt. Ich erzähle dir jetzt aber mal eine andere Anekdote und das schließt sich vielleicht der Kreis, wie du gesagt hast. Ignoranz ist es quasi der Befeuerer der Mythen in der Zahnmedizin. Ich erzähle dir mal, als ich von dir letztendlich an die UPenn geschickt wurde in den 90ern, war ja die UPenn nach dem Uni-Ranking die beste Zahnklinik an der Ostküste. Da waren die ganz stolz drauf, als ich dann da war. Und ich habe mich mit den Studenten dort unterhalten. Ja, Moment mal, warum nehmt ihr denn Diacyl als Unterfüllung unter jegliche plastische Restauration? Ja, weil das ist ja A, es ist ja nicht druckfest, es ist ja nicht wirklich hart. Also es ist ja keine gute mechanische Grundlage, so eine Füllung aufzubauen. Und das andere ist, dass halt das Calciumhydroxid auch gar nicht wirken kann und auch nicht, also so viel wusste ich dann als Student auch schon. Nicht, also nicht ja, sinnvoll.
Du kannst ja von
mir. Ja, natürlich. Deshalb, wenn du von wir sprichst, meinst du dann vielleicht dann genau das? Das weiß ich nicht. Aber die Antwort darauf hat mich total erschüttert. Also auf die Frage, warum, haben die Studenten gesagt, O-Ton, wir sind die beste Fakultät an der Ostküste für Zahnmedizin. Und wenn das bei uns eingesetzt wird, dann wird das schon gut sein. Ja. Das war wirklich der O-Ton. Und ich habe mir dann gedacht, okay, aber dann müsste man doch gar keine Zahnmedizin studieren. Ja? Dann müsste man doch einfach nur den Meinungen folgen, ja? Die irgendwelche Leute, die von sich selbst total überzeugt sind, einfach dahin schreiben oder plakatieren. Ja, das fand ich ein bisschen traurig, weil an dieser Uni waren ja auch wirklich Spitzenwissenschaftler, muss man ja auch ganz klar sagen. Aber die waren dann nicht so in der Lage und vielleicht auch nicht motiviert genug, eben diese Brücke zu schließen zwischen Wissenschaft und Praxis, ja, dass das auch richtig zur Anwendung kommt. Und unser Podcast hat sich ja genau das auf die Fahnen geschrieben, nämlich der Podcast, der für die Praxis Wissenschaft, aber eben aus der Wissenschaft kommend und nicht das Wissen quasi in Form von Mythen und Meinungen dort reinbringt. Das ist eben das und also das Thema jetzt Calciumhydroxid dann auch noch in einer ganz schlechten Unterfüllung vermischt, ist ja eigentlich ein Doppelmythos. Nämlich der Mythos, dass es überhaupt eine Wirkung hat auf einer geschlossenen Pulpa und dann halt auch noch das in dieser Darreichungsform einzusetzen. Also so ähnlich wie wenn man sagt, ja, aber ich glaube, dass die Menschen, sobald man... Also der Mythos ist ja schon da, dass Calciumhydroxid irgendwas Revolutionäres in der Zahnmedizin bewirkt hat. Und dann hat man angefangen, das überall reinzureiben und reinzuschnipseln und reinzumischen. Und das beobachtet man ja an ganz vielen anderen Stellen auch. Also da wird dann, also bei jeglicher Art von Greenwashing wird ja dann irgendwie eine Substanz, also nimm mal jetzt Fluorid in Composite-Füllungen. Ja? Also das ist ja... Man hat irgendwie herausgefunden, dass es kariesprotektiv wird und deshalb macht man das jetzt auch in Füllungen. Ja? Oder hängt sich das demnächst als Kette um den Hals? Ja? Das wäre ja dann quasi der Doppelmythos.
Na genau. Also ich würde gerne darauf noch einen Ü-Punkt draufsetzen. Bleiben wir mal bei den USA. Wobei USA überhaupt sich, sagen wir, insbesondere dadurch auszeichnen, dass sie in der Regel einen riesigen Gap zwischen wissenschaftlicher Exzellenz auf der einen Seite mit weltbekannten Menschen, die dort tätig sind, aus den USA überwiegend, aber natürlich aus Ostasien und aus Europa, bis heute eigentlich, und Klinikern, die im Prinzip eben möglicherweise häufig auch zum Ignorantentum neigen. Deshalb meine Story. Es gibt eine nicht unberühmte große Fakultät im Süden von Kaliforniens. Ich sage natürlich den Namen nicht. Mhm. die bekannt war dafür, dass sie im Prinzip keinen Spray einsetzt. Also weder Adaptive Spray noch sonst irgendein Spray.
Ach, trocken präpariert.
Sondern trocken präpariert.
Ja, Herrgott.
Und die habe ich natürlich besucht. Und dann kommt man da unten rein und dann ist das ein normaler, glanzvoller Eingang wie in allen großen öffentlichen Gebäuden in den USA. Und dann hat man plötzlich einen Geruch, der entweder nach CHKM in Deutschland riechen würde oder nach irgendwelchen anderen phenolhaltigen Tinktürchen und Medikamenten und Pflästerchen und was auch immer dann eingesetzt wird. Nein, es roch einfach, wie es für einen guten Deutschen sich gehört, wie im Prinzip zu Weihnachten beim Abflammen der Flaumfedern einer Gans,
ach,
die ja ausgenommen ist, ja. Aber bevor sie im Prinzip dann in den Ofen kommt, das ist für mich natürlich eine heilige Handlung. Für einen Vegetarier wie dich ist das natürlich überhaupt keine heilige
Handlung. Solange ich es nicht essen muss.
Handlung. Aber wie dem auch immer sei. Und dann riecht das im ganzen Haus schon eigentlich weihnachtlich. So wird eben im Prinzip der Gänsebraten vorbereitet.
Und aus dieser Geruch ja dann erinnert dich an Weihnachten und mich an verbrannte Sintin.
Ja, so, aber dort erinnerte mich das im Prinzip dann, oder habe ich gedacht, ja, ich meine, ich war da im Februar, März, das ist jetzt viele Jahrzehnte her, ist aber auch egal. Und dann bin ich in die Abteilung gegangen und war natürlich auch mal in der restaurativen Abteilung. Und dann haben die eben auch vom Oberarzt bis zum jüngsten Assistenten und sag mal, ich habe meine Besuche, die ja Wochen und Monate lang mit unterdauerten, sowieso auch immer dafür ausgenutzt, besonders viel mit den Menschen zu sprechen und natürlich auch mit Patienten zu sprechen. Und dann hieß das eben auch, ja, das ist doch logisch, das geht doch viel besser, ich sehe doch viel besser, was ich tue. Und die Schadensmöglichkeit der Pulpa ist gering. Und wenn im Prinzip die initiale Pulpitis, die ja jede Präparation auslöst, abgeklungen war, und in der Regel klang die natürlich ab, dann war der Schaden, der sich 10 Jahre später manifestiert, in dann einer vielleicht total degenerativen Pulpa oder eben auch in einer akuten Pulpitis, die auf einer degenerativen Pulpa aufbaut, letzten Endes eben klinisch manifestiert. Und das war ja dann egal. Ich meine, manche Leute ja nicht mehr in der Schule.
Wahrscheinlich war das sogar so, dass sie gesagt haben, nee, wir haben sogar viel besseren Erfolg damit, weil die Patienten haben weniger postoperative Beschwerden. Weil wenn du die Pulpa direkt nekrotisierst, dann ist eben auch die akute Entzündung nicht mehr möglich. Könnte sein.
Ja, das ist natürlich jetzt eine reine Spekulation. Ich würde fast umgekehrt sagen, wenn die Patienten mitbekommen haben, dass letzten Endes die Lokalanästhesie eben nicht immer funktioniert und das schon höllisch genug war mit der Präparation, dass sie dann hinterher sagen, alles, was danach kam, war im Prinzip eher auszuhalten als das, was davor kam. Mhm. Ich würde aber gerne, lieber Thomas, vielleicht und heute auch, um ein bisschen im Zeitlimit zu bleiben und unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer nicht zu sehr zu strapazieren, zu so ein paar Schlussfolgerungssätzen kommen. Also erstens fällt mir dabei ein, wenn wir schon bei der Präparation sind, die natürlich mit Superspray-Kühlung durchgeführt werden muss, in aller Regel auch ohne Lokalanästhesie geht. Und so schonend und so vorsichtig und so manuell geschickt und eben auch in der Führung der Präparationsinstrumente so auf den Patienten oder auf seinen Zahn abgestimmt ist, dass ich ohne Anästhesie auskomme. Ich habe ein Leben lang ohne Anästhesie präpariert und habe aber immer gesagt, sobald Sie den geringsten Schmerz spüren, der für Sie unangenehm ist und unaushaltbar ist, das ist ja dann ein Schmerz, nicht wenn das mal so plötzlich ein bisschen beim Tupfen wehtut, wo wenn man mit dem Tupfer wieder, also mit dem Tupfen des Instruments aufhört, im Prinzip der Schmerz auch wieder vorbei ist. Sondern wenn eben ein anhaltender Schmerz über eine Minute lang oder gar 2 Minuten oder so stattfindet. Ich will jetzt nicht sagen, bei wem ich überall eine Anästhesie dann gegeben habe, aber man kann vielleicht so viel sagen, Lehrerpersönlichkeiten und insbesondere Hochschullehrerpersönlichkeiten rangierten absolut im Vordergrund derer, die letzten Endes doch auf eine Anästhesie bestanden haben.
Ja, ja.
Also erstens, die Anästhesie ist gut, aber nicht zwingend notwendig. Zweitens, Calciumhydroxid hat die weitaus bessere Literaturlage, ohne jeden Zweifel, klinisch und vor allen Dingen histopathologisch, in den tierexperimentellen und in den Untersuchungen an humanen Zähnen, ganz unterschiedlicher Methodologie, die deutlich vor MTE, also Mineraltrioxid-Aggregat, rangiert. Es hat einfach auch was mit der Zeit und mit der Akribie damaliger Untersuchungsmethoden, die ja bis heute zum Teil anhalten, zu tun. Calciumhydroxid gehört also in die direkte Überkappung. Einfach um das schlussfolgernd so nochmal zu sagen. Und nirgendwo anderes hin. Und dort gehört natürlich Calciumhydroxid allein hin. So, jetzt kann man ja sagen, und wie schütze ich die Pulpa? Also wir bereiten uns ja gerade auf einen, wie soll man dazu sagen, auf einen Disput zum Pulpaschutz vor, den wir noch in der Mitte dieses Jahres eigentlich abschließen wollen und den Thomas Lang dann natürlich auch wieder ganz überwiegend moderieren wird und von dem das eine oder andere vielleicht in den Podcast auch hineingehört. Also ich schütze mein Bindegewebe, diesen unikalen Verband eines normalen Bindegewebes, aber zwischen Dentin, lebenden Dentin, lebenden Fortsätzen im Dentin und einer lebenden Pulpa mit allem, was ich als Zement einsetzen kann. Und das sind im Wesentlichen all die bekannten Phosphatzemente und es sind all die bekannten Glasionomerzemente. Aber auch hier gilt dein Spruch von vorhin. Mhm. Im Prinzip, die Glasionomerzemente haben einen regelrechten Siegesweg angetreten. Und dann kamen ein paar verrückt gewordene Chemiker. Und was haben sie daraus gemacht? Sie haben die wieder zusammengemischt mit einem lichthärtenden Glasionomerzement, was natürlich ein miserabel formuliertes Komposit war. Und genauso toxisch wie jedes andere Komposit. Also wie kann ich denn aus einem Zement mit seiner hohen Biokompatibilität, weil das alles miteinander abgebunden wird und Zemente eben abbinden, und Kunststoffe eben nicht abbinden. Und eine Polymerisation, was total anderes ist als eine Abbindung von Zement. Also zurück, der Pulpaschutz sollte eigentlich immer bei einer Caries media und erst recht bei einer Caries profunda im Prinzip erfolgen. Der kann ja so dünn wie möglich sein, aber er sollte im Prinzip eben tatsächlich immer, und das ist hier jetzt auch wichtig am vitalen Zahn, über den avitalen reden wir ja heute nicht, am vitalen Zahn, die lebenden und durchgehenden und im Prinzip eben mit der Pulpa verbundenen Dentinkanälchen Eingänge am Kavitätenboden abdecken. Und dann muss ich halt eben bitteschön auch hier wieder genau die Struktur eines Zahnes wissen. Und natürlich ist der Verlauf von Dentintubuli in einem Frontzahn, in einem Eckzahn, in einem Prämolaren und in einem Molaren total unterschiedlich. Mhm. Und an jeder Seite des Zahnes auch wieder unterschiedlich. Mhm. Und das muss ich aber eben natürlich vor meinem geistigen Auge haben, wenn ich im Prinzip da meine Unterfüllung anbringe.
Da sollte ich vielleicht ergänzend noch sagen, das, was du meinst, mit ohne Anästhesie zu präparieren, das ist natürlich auch extrem biologisch gedacht. Nämlich der Patient sagt dir dann, dass du eben den Bereich der Dentinsklerose überschreitest bei der Exkavation der Karies. Und der Bereich natürlich. Der Dentinsklerose ist ja genau der, wo es stoppen soll, weil dann eben besonders wenige Tubuli, die die direkte Verbindung zur Pulpa haben, also eben nicht durch die Präparation eröffnet sind, dann auch als eigener Pulpaschutz der Pulpa zur Verfügung stehen.
Ja.
Weil die Pulpa ja eben durch den Kariesreiz das intratubuläre Dentin bildet und damit halt eben sich selber schützt und selber die Unterfüllung baut oder die Barriere gegen die bakterielle Invasion. Mhm. Und das signalisiert dir dann der Patient, wenn er dann mit zunehmender Präparationstiefe dann auch mehr spürt, weil spüren tust du dann eben nur die Bereiche, die nicht sklerotisch sind. Schön. Ich habe jetzt noch ein kleines Schlussthema, nämlich ich will jetzt schon, und das habe ich ja schon in dem letzten Podcast, du weißt es, glaube ich, schon ein bisschen, nämlich die 100. Folge von Intradental zelebrieren durch eine öffentliche Aufnahme der 100. Folge. Und das wird, weil wir jetzt wirklich regelmäßig alle 2 Wochen ausstrahlen, haben wir jetzt die 70. Folge ist jetzt aktuell draußen. Ob das, was wir jetzt aufnehmen, die 71. wird? Nee, glaube ich nicht, das wird die 72. sein. Aber da kann man so ein bisschen an einer Hand abzählen, dass es noch ein gutes Jahr hin ist, bis wir die 100 haben. Und dann wird das zwischen Frühling und Sommer irgendwann nächsten Jahres sein. Da ich nicht weiß, wie viele Leute da kommen, wenn wir öffentlich dazu einladen, wir haben ja noch keinen Termin, würde ich das gerne in 3 Kaskaden haben. Nämlich bis 50 Teilnehmer, dann bis 150 Teilnehmer und über 150 Teilnehmer. Und die erste Stufe wäre ja dann noch absorbierbar durch die Kapelle in der neuen Praxis, die du ja auch schon einmal begangen hast. Da habe ich einen Bestuhlungsplan gemacht. Das sieht ganz gut aus. So 50 bis 75 kriegen wir da rein, tatsächlich. Mhm. Aber 50 ist, glaube ich, ganz, ganz gut zum Catern noch. Dann würde ich ganz gerne die 2. Stufe, wenn sich mehr als 50 anmelden, in die Villa Hügel.
Okay. Bringen,
in die Villa Hügel. Und da sollten so 150 unterkommen. Mhm. Und das ist ja auch die wahrscheinlichste Stufe, die wir so erreichen. Das wäre ja dann ganz schön, wenn wir das zusammen mit der Krupp-Stiftung so als Witzel-Kongress gestalten, weil ja der Adolf Witzel ja durchaus, oder die Witzel-Familie, muss man sagen, mit den Witzel-Kongressen, zahnmedizinischen Kongressen, um die Kruppsche Zahnklinik herum verbunden war. Und es dort auch in dem Krupp-Archiv viele Aufzeichnungen dazu gibt. Und in der Villa Hügel kann man auch den größten Reamer der Welt betrachten. Ich habe ein Foto von mir daneben. Der ist so 2 Meter, etwas über 2 Meter groß, würde ich schätzen. Also wirklich so ein Vierkantstahl, ein Riesenbolzen, der dann so verdreht wurde und dann wirklich ganz prima aussieht wie ein Reamer. Und noch andere Exponate haben die, weil der Krupp hat ja auch viel für die Zahnmedizin an Materialien, an Rohmaterialien gemacht.
Und vor allem die ganzen Legierungen.
Ja, genau, die ganzen Legierungen.
Ja. Mhm.
Und das fände ich ganz hervorragend. Und hast du denn eine Idee, welches Thema, weil wenn wir diese Stufe freigeschaltet bekommen durch die Teilnehmer, die sich hier anmelden, dann fände ich es schön, wenn es da nicht nur eine Abendveranstaltung, sondern auch eine Nachmittagsveranstaltung wäre. Das war so die Idee, dass bis 50 ist es dann eine Abendveranstaltung mit einem kurzen Vortrag oder nur mit der Aufnahme der 100. Folge und mit dem Abendessen. Aber wenn wir dann 150 sind, dann wäre das eher ein oder 2 Vorträge von zwei verschiedenen Referenten, wäre schön. Und danach diskutiert man das in dem Podcast in der 100. Folge. Und welches Thema findest du denn am besten? Also auf der einen Seite war natürlich das Thema Implantate und Wurzelkanalbehandlung extrem polarisierend. Finde ich auch sehr lohnenswert, richtig aufgearbeitet zu werden. Jetzt haben wir natürlich viel über Pulperschutz gemacht, aber fällt dir jetzt auch im Hinblick auf, dadurch, dass es ein Witzel-Kongress ist, etwas ein, was da auch, also A, eine breitere Zahnärzteschaft ansprechen würde als Thema oder halt besonders interessant ist, was den aktuellen Zeitgeist der Zahnmedizin anbelangt?
Also ich fände schon eine Thematik, die im Prinzip zwischen Verhütung von Wurzelkanalbehandlung auf der einen Seite, also im Prinzip ein bisschen in die Füllungstherapie geht und in die prothetische Therapie geht, was ja viele interessiert, und wie man damit im Prinzip die Wurzelkanalbehandlung entweder provoziert oder verhütet. Mhm. Und mein Themenidee lege auf der Verhütung natürlich. Mhm. Mhm. Und auf der anderen Seite, wie im Prinzip der kompromittierte Zahn, durch welche Maßnahmen auch immer, im Prinzip Wurzelkanal behandelt werden muss und welche Perspektiven es da gibt. Und da kann man im Prinzip, das ist, wenn man so will, die Aussicht auf die Zahnerhaltungskunde der nächsten, sagen wir mal, 25 Jahre. Mhm. Wir reden ja über das fast Jahr 2025. Mhm. Also das erste Vierteljahrhundert des Jahrhunderts ist ja vorbei.
Stimmt.
Das zweite Vierteljahrhundert käme dann, also für das zweite Vierteljahrhundert unseres Jahrtausends. Fände ich ganz spannend. Ja, super. Klingt richtig gut. Und wenn es dann auch noch was Gutes zu essen dabei gibt.
Ja.
Und der Geist von der Essen-Family, die ja sich auch viel um ihre Angestellten gekümmert hat, muss man ja auch sehen. Also nicht nur um ihre Ingenieure, sondern auch um die normalen Arbeiter, die im Prinzip eben die Werte geschaffen haben. Dann lassen wir mal die Kriegswaffenproduktion raus, weil wir dann, denke ich mal, nicht mehr über Waffenexporte von Deutschland ausreden müssen. Mhm. Insofern die im Schloss die Schlosskapelle zu benutzen für den kleinen Kreis und für den großen Kreis im Prinzip das Highlight des Ruhrgebiets mit der Architektur, mit dem wunderbaren Park, und, ja, all den historischen im Prinzip Begebenheiten, die ja da stattgefunden haben bis in die letzte Zeit hinein.
Vor allem, was dir imponieren wird, ist, dass eben vor diesem Kongresssaal, sage ich jetzt mal, in der Villa Hügel, dann gibt es so einen kleinen Vorgarten, wo man auch einen schönen Empfang machen kann. Und da gibt es eine schöne Allee an Küstenmammutbäumen, an den kalifornischen,
oh, ja,
die wunderbar. Wir bei unserer Reise so bewundert haben. Mhm. Und da die Villa Hügel in diesem Jahr ihr 150-Jähriges feiert, ich kann mich erinnern, das habe ich schon woanders gelesen, dass der Krupp damals keine Lust hatte, so lange zu warten, bis er schöne Bäume hat und einen irrsinnigen Aufwand damals gemacht hat, dass wirklich ausgewachsene Bäume dann dahin gepflanzt werden in den Garten. Ein irrsinniger Aufwand. Die wurden dann wirklich auf speziellen Waggons, die hergestellt wurden, wurden die unten, da gibt es ja einen Bahnhof an der Villa, da ist ja auch diese berühmte Bahnstrecke, wurden die dann per Bahn dahin gebracht und dann halt wirklich mit riesigen Maschinen wurden die dann eingegraben in dem Garten. Da gibt es auch Fotos davon, wie das gemacht wurde. Ganz verrückt. Und die stehen dann natürlich noch, weil die Küstenmammutbäume, die, wie du weißt, die halten ja Tausende von Jahren.
Dann würde man sich wahrscheinlich fast wie im Yosemite Park fühlen und das wäre ja auch schon ein ganz besonderes Gefühl.
Mhm. Aber das werden wir noch in einer der nächsten Podcasts weiter ausweiten. Und ich muss jetzt halt wirklich nach dieser Ankündigung auch mal gucken, dass wir den Termin langsam kommunizieren. Mhm. Weil mich jetzt auch schon einige Kolleginnen und Kollegen angesprochen haben, dass sie sich gerne so ein Datum reservieren würden im Kalender. In diesem Sinne danke ich dir, lieber Peter, für dieses schöne, schöne Thema, was wir auch wieder bunt ausgestaltet haben.
Genau.
Ja. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.
Ja. Ja, Dank geht auch an die Zuhörer. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ja, alle kritischen Fragen direkt dazu oder auch darüber hinaus sind wie immer herzlich willkommen. Melden Sie sich und wenn Sie sich nicht melden, denken wir trotzdem, dass wir Sie ein kleines bisschen unterhalten konnten, im besten Sinne des Wortes, weil Unterhaltung ja letzten Endes eben auch heißt, ich fühle mich von jemandem auch mit an die Hand genommen.
Mhm.
Intellektuell, akademisch. In diesem Sinne intradental möge leben.
Ja, dann bis zum nächsten Mal. Das war eine weitere Folge von Intradental. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen. Dadurch erhöhen Sie die Sichtbarkeit für interessierte Kollegen. Noch mehr würde ich mich über ein direktes Feedback freuen. Dafür können Sie in den Shownotes auf den Link ganz unten klicken. Sie gelangen dann auf eine Seite, wo Sie uns direkt eine Nachricht einsprechen können. Weiter können Sie uns natürlich auch eine E-Mail senden. Sie erreichen uns über info@intradental.de. Wenn Sie uns Patienten für komplexe Wurzelkanalbehandlungen überweisen möchten oder an unseren Fortbildungen interessiert sind, besuchen Sie unsere Webseite www.siriusendo.de. Unsere wissenschaftlichen Veröffentlichungen finden Sie auf der Institutswebseite unter ormed.net. Ich freue mich, wenn Sie auch in der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Diese erscheint sonntags um 10 Uhr.
Musik.